Nachgefragt, Wissen, wie es läuft. Ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
An der Weltroboterkonferenz in Peking stießen menschenähnliche Maschinen auf riesengroßes Interesse. Der Markt für humanoide Roboter wächst rasant. BMW hatte erfolgreich humanoide Roboter in einem ihrer Werke getestet. Die Androiden sind aber auch dafür entwickelt, mit Menschen zu interagieren und ihnen das Leben zu erleichtern. Sie können auch als Haushaltshilfe oder in der Pflege eingesetzt werden. Welche Jobs werden sie in den kommenden Jahren wirklich übernehmen? Was können sie? Wie funktionieren sie? Und wollen wir Roboter mit Gesichtsausdruck und emotionalen Reaktionen wirklich haben? Ich bin Gabi Zachmann, ihr hört Nachgefragt, Wissen, wie es läuft, ein Podcast der Gesamtkommunikation des KIT. Und bei mir zu Gast ist heute Joanna Plevnia. Zurzeit ist sie Doktorandin am Institut für Anthropomatik und Robotik. Joanna, herzlich willkommen.
Hi Gabi, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Joanna, wie wird man denn Roboterforscherin?
Da gibt's ganz, ganz viele unterschiedliche Wege hin. Bei mir tatsächlich, also ich bin Informatiker und das bin ich auch eigentlich schon sehr lange, muss ich sagen. Ich habe mich schon immer irgendwo fürs Programmieren interessiert. Ich habe damit super früh angefangen. Also ich glaube, ich war 12, als ich damals so mit Scratch hieß das. Das war so eine Programmiersprache, nenne ich es jetzt mal, für Kinder gemacht. Kleine Spielchen programmiert habe am Anfang tatsächlich, hatte dann das Glück, dass bei uns in der Schule man das zuerst als Wahlfach tatsächlich nehmen konnte und später sogar als Hauptfach.
Eine ganz frühe Nerdin?
Ja, definitiv so ein bisschen. Also ich glaube, das würden die Leute, die mich von damals kennen, auch irgendwie unterschreiben. Hab dann auch relativ schnell eigentlich gewusst, dass ich zumindest Informatik studieren möchte. Robotik hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich wollte ursprünglich erstmal Richtung Sicherheit gehen, hab dann aber gemerkt, das ist nicht so ganz meins. Dachte dann irgendwann an theoretische Informatik, Algorithmik und hab dann total zufällig eigentlich bei einem, das nennt sich Praxis der Forschung hier am KIT, habe ich mich interessiert, um da quasi teilzunehmen. Die schreiben verschiedene Themengebiete aus, wo man dann ein Jahr lang sich anschauen kann, was macht man eigentlich als Doktorand später mal. Während dem Masterstudium, wenn man Informatik studiert, kann man das machen. Das ist ein super tolles Angebot. Man kann eben ein Jahr lang sich anschauen, was macht man als Doktorand so und schreibt am Ende auch, wenn alles gut läuft, ein Paper, das man dann einreichen kann auf einer Konferenz oder in einem Journal. Und ich wollte eigentlich ein anderes Thema und bin deshalb dorthin gegangen. Und dann gab es aber diese Ausschreibung zum Thema Vergessen in humanoiden Robotern. Und für mich klang das super interessant, weil Gedächtnis und Gehirn und Erinnern und so war irgendwie meins. Und kam dann mit den Leuten, die das ausgeschrieben hatten, ins Gespräch, habe mich dann tatsächlich dafür entschieden. Und habe mich dort so wohl gefühlt am H2T mit den Leuten. Und
was ist denn H2T? Ist das eine chemische Formel? Ich dachte, wir sind hier bei der Robotik.
H2T steht tatsächlich für hochperformante humanoide Technologien. Das ist der Name unserer Forschungsgruppe, angegliedert eben im Institut für Anthropomatik und Robotik.
Und was ist Anthropomatik? Kannst du uns das auch erklären?
Ja, das kann ich erklären. Tatsächlich ist das ein Begriff, der hier an der Universität in Karlsruhe entstanden ist. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da war es noch die Universität Karlsruhe, nicht das KIT. Und Anthropomatik ist die Wissenschaft der Symbiose zwischen Mensch und Maschine. Also jetzt gar nicht mal erst unbedingt Robotik, aber so die Symbiose zwischen Menschen und Maschinen.
Jetzt habe ich in deiner Biografie gelesen, du beschäftigst dich auch mit kognitiver Architektur. Schon wieder etwas, das ich nicht verstehe. Du bist doch Informatikerin. Wie kommt jetzt die Architektur da rein?
Kognitive Architekturen, das ist so die Instanz der Koordination in so einem Roboter, die quasi alles koordiniert, was ein bisschen ähnlich ist wie das menschliche Gehirn. Also kognitive Prozesse eigentlich, Erinnerungen, aber auch so Sachen wie Sprache, Wahrnehmung. Das kommt quasi alles zusammen in diesem robotischen Gedächtnis und das nennt man eben die kognitive Architektur des Roboters.
Und du weißt, wie dieses kognitive Gedächtnis des Roboters funktioniert?
Also zumindest bei unseren Robotern, ja. Es gibt da verschiedene Ansätze.
Was motiviert denn einen Roboter zu einer Handlung?
Also uns ist tatsächlich sehr wichtig, dass die Motivation an sich erstmal vom Menschen ausgeht. Also, dass wir definieren, wann der Roboter etwas tun sollte.
Also niemals selbstständig.
In gewissem Maße schon selbstständig. Also wir definieren irgendwo die Ziele, die der Roboter erreichen soll. Aber was der Roboter selber tun soll, ist, wie er diese Ziele erreicht, das soll er dann selber entscheiden. Es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wollen wir einen Roboter, der einfach von sich aus Dinge tut? Muss man dann je nachdem entscheiden.
Wie nimmt denn der Roboter seine Umwelt wahr?
Ich meine, der Mensch hat die verschiedenen Sinne. Das ist ein bisschen beim Roboter auch so abgebildet. Der Roboter hat verschiedene Sensoren. Das, was man wahrscheinlich so am ehesten kennt, ist noch die Kamera. Das ersetzt quasi den Sehsinn beim Menschen.
Genau.
Da haben unsere Roboter tatsächlich verschiedene Kameras. Einmal, um Farbsehen zu haben, also RGB-Kameras. Aber auch Tiefenbildsensoren, um eben so Entfernungen abschätzen zu können. Aber Roboter haben auch noch weitere Sensoren, also Lasersensoren eben auch, um
Distanzen
einzuschätzen. Mhm. Genau. Dann haben wir natürlich Mikrofone am Roboter, um Geräuschquellen wahrzunehmen, aber auch um Sprache. Also wir kommunizieren ja auch in natürlicher Sprache. Dafür brauchen wir natürlich Mikrofone. Ganz viele unterschiedliche Sensoren. Das ist auch nochmal sein ganz eigenes Forschungsgebiet, welche Sensoren man da wie verwenden kann. Es gibt sogar Leute, die forschen an haptischen Sensoren, um quasi so ein bisschen Tastsinn nachbilden zu können.
Wollte ich gerade fragen, ja. Wird es denn möglich sein, dass ich den Roboter so mal am Arm klopfe und er sich dann mir zuwendet, weil er spürt, da ist jemand?
Das ist schon ein Ziel, ja. Also das ist jetzt nichts, an dem wir, unser Institut, jetzt gerade dran forscht.
Wie heißt denn euer Roboter überhaupt? Hat der denn einen Namen?
Ja, unser Roboter hat einen Namen. Tatsächlich haben wir eine ganze Familie an Robotern. Das ist die AMA-Roboterfamilie. Und das jüngste Mitglied da drin ist AMA 7, mit dem ich persönlich auch am meisten arbeite.
Welche Sprache spricht AMA 7? Deutsch oder Englisch, Französisch?
Um mit dem Menschen zu kommunizieren, spricht AMA 7 im Moment hauptsächlich Englisch, ein paar wenige Sätze Deutsch. Das ist an sich aber keine Limitation von unserem Roboter. Also jede Sprache, die jetzt, ich sage es mal, eine größere Sprache ist, wo es genügend Leute gibt, die das sprechen, wo es genügend Informationen über diese Sprache gibt, das wäre theoretisch möglich, dem Roboter beizubringen.
Könnte der theoretisch auch simultan übersetzen?
Kann er im Moment nicht. Die Sache ist auch, braucht man dafür einen Roboter? Und für so ein Simultanübersetzungssystem, würde ich jetzt mal behaupten, brauchen wir wahrscheinlich keinen Roboter.
Wie alt ist denn AMA 7, wenn du sagst, das ist unser jüngstes Mitglied?
Erst wenige Monate, ich glaube jetzt 8 oder 9 Monate alt, wirklich noch sehr jung.
Wenn AMA erst wenige Monate alt ist, dann kann er bestimmt noch viel lernen, oder?
Unsere Roboter lernen auch kontinuierlich, aber ich muss auch selber sagen, ich finde eigentlich sehr schnell. Also wenn ich jetzt so vergleiche, was AMA 7 am Anfang konnte, gerade als ich hier angefangen habe, ich bin noch nicht so lange dabei, gerade mal jetzt 6 Monate, da konnte er noch nicht so viel. Da kam es dann auch noch vor bei öffentlichen Demos, dass vielleicht nicht alles funktioniert hat. Vor kurzem war ich dann auch sehr stolz auf was, was ich selber implementiert habe. Das wollte ich dann auch meinem Freund zeigen. Der kam dann vorbei und tatsächlich konnte ich ihm das dann auch zeigen. Also das hat dann auch sofort funktioniert. Und das war dann auch so ein richtig tolles Gefühl. Also dass man einfach sieht, das habe ich gemacht. Und das ist jetzt auch aus meiner Forschung und aus meiner Arbeit irgendwo geworden.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Wie schön, dass sich dein Freund für deine Arbeit interessiert und dass du ihm dann was zeigen dürftest. Was hat der Roboter denn gemacht, was du vorführen konntest?
Ich habe an der Verbalisierung von vergangenen Aktionen gearbeitet. Das heißt, dass man den Roboter fragen kann, was er denn gestern oder heute Morgen getan hat, dass er einem dann darauf in natürlicher Sprache nachher eine Antwort gibt.
Wow, das heißt, er hat sich erinnert und konnte das Ganze noch in menschliche Sprache umsetzen.
Genau, ganz genau.
Und das hat funktioniert?
Das hat funktioniert, ja.
Der AMA, du sagtest, er kann sehen, er kann hören, gebe ich ihm meine Anweisungen. Sagt man Anweisungen, Kommandos, wie beim Hund, was sage ich denn, Befehle?
Befehle, passt schon ganz gut.
Gebe ich ihm meine Befehle mit Hilfe von Gesten oder mit Worten oder geht beides?
Also bei AMA 7 ist es so, dass wir hauptsächlich durch Worte interagieren, in einem gewissen Maße auch durch Gestik. Zum Beispiel, wenn wir ein Objekt vom Roboter entgegennehmen oder dem Roboter ein Objekt in die Hand geben wollen, dann folgt er durchaus auch unserer Hand zum Beispiel. Das heißt, da ist auch irgendwo Gestik drin.
Ja, genau.
Aber jetzt so zum Beispiel über Gebärdensprache oder so können wir unseren Roboter im Moment noch nicht steuern. Ist aber auch keine Limitation. Eigentlich, es wäre total machbar.
Also wenn ich ihm einen Becher entgegenhalte, kann er ihn jetzt schon greifen und versteht, dass er ihn greifen soll, oder muss ich sagen, nimm?
Im Moment müsste man zuerst sagen, take this object, dann kann man ihm das Objekt entgegenhalten und er wird das Objekt greifen.
Kann der Roboter auch Bilder verstehen? Ein Foto zeige mit einer Handlung, kann er die umsetzen oder kann er Bilder erkennen und benennen?
Nicht wirklich. Ich sage jetzt mal Bilder verstehen. Er versteht, was vor seiner Kamera passiert, in der Hinsicht, als dass er die Szene versteht vor sich. Er kann Objekte erkennen und kann dann sagen, okay, zum Beispiel, die Milch ist gerade im Kühlschrank. In dem Sinne kann er Bilder verstehen. Aber jetzt wirklich, dass man ihm ein Bild, ich sage es mal, vor die Nase hält und er sagt, das ist ein Bild und dieses Bild zeigt, das ist jetzt nichts, was wir untersuchen und was er deshalb im Moment auch nicht kann.
Kann Amma Menschen erkennen?
Einzelne Personen, da sind wir dran. Ist aber tatsächlich auch gar nicht so einfach, weil man natürlich Daten braucht, Bilder von Gesichtern. Und das ist datenschutzmäßig gar nicht so einfach tatsächlich.
Ah, ich verstehe. Also ihr könntet es rein technisch gut umsetzen, aber da gibt's einfach noch Hürden, die zu klären sind.
Genau, wir hatten das auch schon implementiert, ich glaube auf AMA 6 damals, mal so beispielhaft und haben das mit ein paar Leuten auch ausprobiert, also mit Mitarbeitern von uns.
Jetzt habe ich dir ja einige Fragen gestellt, kann er dies und kann er das und kann er jenes, und du hast mir bei manchen Sachen geantwortet, nee, das muss er ja auch gar nicht können. Was soll er können? Woran forscht ihr? Was ist denn euer Ziel mit AMA?
Ja, das ist tatsächlich eine große Frage. Vielleicht fange ich mal damit an, was AMA 7 jetzt so können soll und wo wir ihn vielleicht einsetzen wollen. AMA 7 ist an sich ein Roboter, der zu Hause eingesetzt werden soll. Im Moment arbeiten wir hauptsächlich in der Küchenumgebung. Das soll aber im Endeffekt nachher auch noch ein Schlafzimmer und eventuell ein Wohnzimmer umfassen. Die Idee ist, dass AMA 7 unter anderem älteren Menschen helfen kann, länger zu Hause wohnen zu bleiben, ohne dass sie eben Unterstützung schon brauchen von Pflegepersonal oder vielleicht einfach auch weniger Unterstützung von Pflegepersonal, und dass sie eben länger zu Hause leben können, anstatt schon in ein Wohnheim umziehen zu müssen, in ein Pflegeheim. Das heißt, einerseits soll AMA 7 zu Hause bei diesen Personen helfen, aber vielleicht auch im Pflegeheim selber Aufgaben übernehmen, für die man vielleicht keinen Pfleger braucht. Ich meine, wir haben eine Knappheit an Pflegepersonal und es wäre vielleicht schön, wenn die Aufgaben, die das Pflegepersonal nicht gerne macht, vom Roboter übernommen werden können.
Also ich finde es ganz, ganz wichtig, was du sagst. Ich habe keine Angst vor einem AMA in der Pflege und ich glaube auch nicht, dass Pflegestellen ersetzt werden durch AMA. Ich glaube aber, dass Ressourcen freigesetzt werden. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn ich mir es denn irgendwann mal leisten kann, dass AMA mir den Tee kocht oder die leere Teetasse wegräumt oder mir eine wärmere Decke bringt, was auch immer. Also alles Tätigkeiten, die eigentlich Handlanger-Tätigkeiten sind. Das Menschliche kann ich mir woanders holen. Aber der Mensch muss keine Handlanger-Tätigkeiten ausführen. Und ich glaube, das ist der Charme an der Idee.
Genau, das ist die Idee dahinter. Also auch zum Beispiel, man kann sich solche Dinge vorstellen wie: Wer wünscht sich nicht, man geht morgens zur Arbeit und wenn man wiederkommt, ist das Haus aufgeräumt. Das kann AMA dann für einen tun.
Welche Rolle spielt hier bei KI?
Da kommt es so ein bisschen drauf an, was man unter KI versteht. Also ich meine, KI steht ja für künstliche Intelligenz. Viele Leute verwenden das auch, wenn sie über maschinelles Lernen reden. Und maschinelles Lernen verwenden wir an vielen Stellen, zum Beispiel eben in der Bildverarbeitung, in der Sprachverarbeitung. Lernen von Bewegungen überall an solchen Stellen. Manche Leute verstehen unter künstlicher Intelligenz heutzutage aber auch das, was wir unter generativer KI verstehen würden, also ChatGPT und solche Dinge, also Large Language Models. Da haben wir angefangen, sie an manchen Stellen einzusetzen, zum Beispiel in der Planung von Tätigkeiten, die der Roboter tut, um bestimmte Ziele zu erreichen. Oder auch eben, wenn wir darüber reden, Sprache zu verstehen. Dafür sind natürlich diese GPTs sehr, sehr praktisch, haben aber auch ihre Fallstricke.
Also gibt es unterschiedliche Arten, wie der Roboter lernt?
Ja, definitiv.
Erklär mal.
Unsere Ziele beim Lernen sind so in zwei Richtungen aufzuteilen. Einmal Lernen durch Vormachen, nennen wir das. Das heißt, dass wirklich ein Laie, der schon nicht programmieren kann, dem Roboter etwas Neues beibringen kann, indem er vormacht, wie es funktioniert. Zum Beispiel, wie man den Tisch richtig wischt, ist so ein typisches Beispiel, was wir gerne zeigen, können aber auch kompliziertere Aufgaben sein. Und dann ein Thema, mit dem ich mich persönlich auch beschäftige, ist das Lernen aus Erfahrung. Also der Roboter macht Dinge ja häufiger als nur einmal und manchmal funktionieren sie, manchmal funktionieren sie nicht. Und der Roboter sollte auf Dauer lernen, wann etwas funktioniert und wann etwas nicht funktioniert. Also was hat gerade dafür gesorgt, dass das vielleicht nicht funktioniert hat, dass mir der Becher beim Einräumen der Geschirrspülmaschine runtergefallen ist. Und eben aus diesen zwei Dingen soll der Roboter lernen. Einmal durchs Vormachen von Menschen und einmal das Lernen aus Erfahrung.
Aber Lernen aus Erfahrung, das ist Intelligenz, oder?
Was Intelligenz ist, das ist wieder so eine größere Frage. Da muss man dann wahrscheinlich auch nochmal die Philosophen befragen.
Ja, genau, das ist ja schon fast eine philosophische Frage. Aber es ist eine höhere Leistung, wenn ein Wesen oder eine Maschine oder wer auch immer, sei es ein Tier oder sei es ein Roboter, Erfahrungen in die nächsten Handlungen mit einbeziehen kann und die Handlungen entsprechend anpassen. Und das ist genau das Thema, womit du dich beschäftigst. Wie sieht das konkret aus? Erzähl mal aus deinem Forscherinnenalltag.
Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Gedächtnis des Roboters. Um da vielleicht ein bisschen erstmal vorneweg zu sagen, es gibt unterschiedliche Arten vom Gedächtnis, also auch beim Menschen. Also wir haben ja ein Kurzzeitgedächtnis, wir haben ein Langzeitgedächtnis. Und beim Roboter wollen wir ein bisschen davon inspiriert das Ganze, ich sag jetzt mal, nachbauen. Das heißt, wir haben ein Kurzzeitgedächtnis, manchmal auch Arbeitsgedächtnis genannt, in dem wir alles das speichern, was der Roboter jetzt gerade weiß. Ich habe aber jetzt schon gesagt, wir wollen aus Erfahrung lernen und dazu ist dieses Langzeitgedächtnis sehr, sehr wichtig. Das heißt, dass wir tatsächlich diese Dinge, die wir gerade wissen, diese Erfahrungen, die wir gesammelt haben, auch in unserem Langzeitgedächtnis speichern können. Mein erstes Thema da war tatsächlich das Vergessen, sowohl zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, aber auch wenn etwas schon im Langzeitgedächtnis ist. Und das klingt total kontraintuitiv, wenn man mal so darüber redet, warum soll ein Roboter vergessen können, wäre doch...
Kapiere ich gar nicht. Das ist doch eine Maschine und kann jederzeit drauf zugreifen.
Genau, das wäre doch vielleicht ein Vorteil, wenn wir nicht vergessen müssten. Aber das sind Unmengen an Daten, die man da sammeln würde. Menschen wären auch viel zu überlastet, wenn wir tatsächlich uns an alles erinnern könnten, was wir jemals erlebt haben. Deshalb kamen wir auf die Idee, uns eben inspirieren zu lassen, wie geht der Mensch damit um, dass wir so viele Daten haben, die andauernd auf uns einprasseln, um das eben auch beim Roboter anwenden zu können. Das war so mein Einstieg in die Robotik tatsächlich, Mechanismen zu entwickeln, wie wir vergessen können.
Das heißt, du hast dich auch ein bisschen mit Neurowissenschaften beschäftigt?
Beschäftigt in dem Sinne tatsächlich, ja, dass ich Publikationen dazu gelesen habe und dass ich auch mich sehr viel damit beschäftigt habe, wann vergisst ein Mensch, wann erinnert sich ein Mensch an Dinge, welche Einflüsse gibt es, dass man sich eher an etwas erinnert oder dass man eher etwas vergisst.
Da spielen also andere Wissenschaften auch mit rein. Welche anderen Wissenschaften spielen denn bei euch noch eine Rolle? Ist es der Maschinenbau, die Elektrotechnik, vielleicht auch die Sportwissenschaften, wenn es um Bewegung geht?
Tatsächlich alle, die du gerade genannt hast, sind sehr wichtig bei uns. Man merkt es auch ein bisschen daran, unser Team jetzt im Moment, die ganzen Doktoranden bei uns, die kommen aus den unterschiedlichsten Richtungen. Also wir sind nicht alles von Anfang an Informatiker gewesen. Wir promovieren jetzt in der Informatik und die Informatik ist auch sehr, sehr wichtig bei uns, gar keine Frage. Aber wir haben Leute, die haben Mechatronik studiert, wir haben Leute, die haben Elektrotechnik studiert. Und in verschiedenen Projekten arbeiten wir auch mit dem Sportinstitut am KIT zum Beispiel zusammen. Gerade wenn es eben um Bewegungen geht, um unsere Exoskelette, da brauchen wir die Sportwissenschaftler. Aber da hört es tatsächlich nicht auf. Ich interessiere mich sehr für das Gedächtnis des Roboters und das heißt, da brauche ich auch irgendwo Input von der Neurowissenschaft, von den Kognitionswissenschaften. Dann interessieren wir uns natürlich auch für die sozialen und ethischen Aspekte in der Robotik. Da arbeiten wir zum Beispiel mit dem ITAS zusammen, dem Institut für Technikfolgenabschätzung. Also das ist tatsächlich sehr, sehr interdisziplinär, was wir insgesamt so tagtäglich machen.
Habt ihr auch Kooperationen außerhalb des KIT?
Ja, haben wir auch. Wir haben die unterschiedlichsten Projekte. Manche sind sehr KIT-lastig oder haben tatsächlich auch fast nur KIT-Partner. Manche Projekte haben Partner, wie zum Beispiel die Stadtbibliothek in Karlsruhe oder auch eine Kita oder die Heimstiftung in Karlsruhe. Und dann haben wir aber auch Projekte, die zum Beispiel europaweit sind. Das heißt, da haben wir Partner aus anderen europäischen Universitäten, mit denen wir zusammenarbeiten.
Roboter in der Kita, wie muss ich mir das denn vorstellen?
Ja, also tatsächlich untersuchen wir da verschiedene Dinge. Uns interessiert zum einen, wie agieren Kinder mit Robotern? Haben sie vielleicht Angst vor den Robotern? Oder ist es genau das Gegenteil? Finden sie sie vielleicht cool? Finden sie sie süß? Gehen sie gerne auf die Roboter zu?
Davon gehe ich aus, oder?
Ja.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Ja, definitiv. Also ist vielleicht auch ein bisschen so den Robotern geschuldet, mit denen wir natürlich in die Kita gehen. Das sind der Pepper und der Nao-Roboter. Die sehen sehr süß aus. Also die sind ein bisschen auch nach dem Kindchenschema aufgebaut. Kinder gehen doch eher sehr offen auf diese Roboter zu. Wir machen da verschiedene Spiele mit den Kindern, die auch verschiedene Ziele haben, diese Spiele. Also zum Beispiel geht es darum, den Kindern ein bisschen das Lernen von Sprachen zu vereinfachen mit so phonetischen Spielen. Und ich meine, man könnte jetzt auch sagen, kann man das nicht auch mit einem Tablet machen? Könnte man vielleicht, aber der Roboter kann das Ganze noch unterstützen. Das heißt, der hat ja Mimik und Gestik.
Genau.
Tatsächlich ist es so, dass das wichtig ist. Also das macht es sehr viel einfacher für die Kinder, mit dem Spiel weiterhin zu agieren und auch was dabei zu lernen.
Ich kann mir das total gut vorstellen. Es wird ein sehr lebendiges Spiel dadurch. Und wenn das Ganze noch didaktisch sinnvolle Inhalte hat und die Kinder Freude daran haben. Gute Idee,
ja.
Tatsächlich. Und in der Heimstiftung schaut ihr dann, wie Seniorinnen und Senioren auf Roboter reagieren und was man an den Maschinen verändern müsste, sodass eine größere Akzeptanz da ist?
Zum einen interessiert uns auch, wir wollen ja tatsächlich Roboter entwickeln, die Menschen haben wollen. In der Wissenschaft tendiert man mal schnell dazu, einfach zu sagen, wir finden das und das interessant und deshalb wollen wir jetzt daran arbeiten. Aber das ist ja nicht das Ziel der Wissenschaft. Wir sollen ja tatsächlich und wollen tatsächlich etwas tun, was die Leute haben wollen. Ich bin jetzt 26. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich wissen kann, was jemand in einem Seniorenheim von so einem Roboter gerne haben würde. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Partner haben und dass wir eben mit denen sprechen können. Was hättet ihr gerne vom Roboter? Wo seht ihr vielleicht Probleme? Bei was wollt ihr Unterstützung vom Roboter? Wo wollt ihr lieber mit einem Menschen interagieren? Aber dann auch in die andere Richtung, damit zum Beispiel die Heimstiftung weiß, okay, wenn wir auf die Dauer einen Roboter bei uns haben wollen, was müssen wir tun, damit unsere Räumlichkeiten zum Beispiel überhaupt für diese Roboter geschaffen sind? Arma 7 zum Beispiel, der hat eine Plattform, der hat keine zwei Beine, sondern eine Plattform.
Kann keine Stufen gehen.
Das heißt, man bräuchte einen Aufzug oder eben eine ebene Fläche, um von A nach B zu kommen.
Barrierefrei.
Auch der Roboter braucht ein barrierefreies Zuhause.
Kann der Roboter mit den Kindern auch sportliche Aktivitäten machen? Also kann er Fußball spielen?
Also Fußball spielen wird ein bisschen schwierig, so ohne Beine. Und also Arma 7 zum Beispiel ist jetzt nicht dafür gedacht, mit Kindern irgendwelche Spiele zu machen. Da kommt wieder das ins Spiel, für was ist unser Roboter tatsächlich da? Was ist der Zweck unseres Roboters? Aber natürlich, es gibt auch so Möglichkeiten, dass man zum Beispiel einen Pepper-Roboter nutzt, um irgendwelche, ich sag jetzt mal, Streckübungen vorzumachen, die dann die Kinder animieren könnten, damit zu machen.
Beschreib mir doch mal Amma. Wie groß ist der? Was hat der für eine Farbe?
Amma 7 ist ein bisschen größer als ich. Ich glaube, um die 1,80 dürfte der groß sein. Und ist ziemlich komplett weiß. Amma 7 ist gar nicht mehr so riesig, wie man das sich vielleicht von so einer Maschine vorstellen würde, die schwere Dinge heben kann. Oder ja, wenn man jetzt so an Roboter in der Industrie denkt, denkt man ja vielleicht auch zuerst an größere Roboter. Aber dadurch, dass Arma 7 eben für den Haushalt geschaffen ist, ist der gar nicht mal so groß.
Hat also in etwa menschliche Größe?
Ja, so ziemlich genau.
Aber es gibt ja auch Hunde, Mäuse, es gibt ganz unterschiedliche Formen. Sind diese Formen jeweils angepasst an den Einsatzzweck?
Die Idee dahinter ist, dass humanoide Roboter eben in einer Umgebung agieren können, die für Menschen gemacht ist. Das heißt, in unserer Wohnung einerseits alles an der Wohnung an sich ist auf uns ausgelegt. Die Tür, die Höhe des Türgriffs, das Bett, die Geschirrspülmaschine. Aber dann auch die Werkzeuge, mit denen so ein Roboter arbeiten soll, die sind auch alle für Menschen hergestellt. Und das heißt, wenn der Roboter eine humanoide Form hat, dann kann der Roboter auch diese Werkzeuge verwenden, die wir eben auch verwenden können.
Und jetzt hast du von Pepper gesprochen. Wer ist Pepper?
Pepper ist ein kleinerer Roboter, den wir auch nicht selber bei uns herstellen, aber den wir tatsächlich verwenden in unserer Forschung. Pepper dürfte so die Maße eines Kleinkinds haben, ist auch weiß und hat so ein Tablet vorne auf der Brust, um mit Kindern oder allgemein mit Menschen interagieren zu können.
Und da schaut ihr euch an, wie gehen Menschen mit einem Roboter um?
Der Vorteil bei Pepper ist, dass das natürlich irgendwo ein Produkt ist. Das heißt, zum einen können wir einen weiteren Pepper kaufen, wenn wir ein neues Projekt irgendwo haben und einen Projektpartner haben. Zum anderen hat er natürlich spezielle Zertifizierungen, die man in Deutschland natürlich braucht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Stadtbibliothek denken, da steht so ein Pepper-Roboter unten im Empfangsbereich. Das heißt natürlich, da steht ein Roboter in einem Bereich, wo ganz viele Menschen vorbeikommen. Und wenn der Roboter sich da frei bewegt, dann muss er natürlich vermeiden, dass es da irgendwelche Kollisionen mit Menschen gibt.
Ah, genau, ja.
Da muss natürlich zertifiziert sein, dass das tatsächlich auch vermieden wird und dass da nichts Schwerwiegendes passieren kann.
Also wer Pepper kennenlernen möchte, geht in die Stadtbibliothek?
Genau, in der Stadtbibliothek hier in Karlsruhe, unten im Eingangsbereich, steht deren Pepper-Roboter. Ich glaube, sie heißt Carlotta.
Wie süß. Man sagt süß, aber das ist eine Maschine.
Das passiert ganz, ganz schnell, dass die Leute anfangen zu sagen, er oder sie, also dass sie auch ein Geschlecht dem Roboter irgendwo zuordnen. Wir selber merken das auch immer mal wieder, dass wir ganz schnell mal, also gerade auf Englisch he oder she sagen wollen. Dabei heißt es eigentlich it. Es ist eine Maschine. Du hattest mich im Vorhinein auch gefragt, wie habe ich eine Beziehung zu AMA aufgebaut und zu AMA 7 im Speziellen. Es ist schon so ein bisschen so, es ist mehr als eine Maschine. Es ist mehr als einfach nur so ein Computer.
Glaube ich.
Aber es ist weniger als ein Kollege, würde ich sagen. Ist irgendwo so dazwischen. Man hat schon so ein bisschen eine Beziehung, aber ganz wie ein Kollege ist dann doch nicht.
Ein bisschen verliebt bist du in AMA, aber ganz anders als in einen Menschen wahrscheinlich.
Ja, es ist schon was anderes. Aber es ist was Tolles, definitiv mit so einem Roboter arbeiten zu können und zu sehen, die Fortschritte, die man macht und die Wissenschaft, die man macht, dass die tatsächlich vor einem steht und man sie anfassen kann.
Wirklich so eine Art Reallabor, Umsetzung des Roboters in der Realität, im wirklichen Leben. Erzähl mir mal über die Projekte. Wie heißen diese Projekte? Wo sind die? In Karlsruhe, in der Umgebung?
Das sind tatsächlich Karlsruher Projekte soweit. Das ist eben einmal das Projekt Reallabor Robotische KI, wo wir mit KIT-Partnern in der Kita und in der Stadtbibliothek hier in Karlsruhe arbeiten. Und auf der anderen Seite ist das ein weiteres KIT-Projekt, das sogenannte U-Bot-Projekt, also Jung bleiben mit Robotern, wo wir zum Beispiel in die Heimstiftung gehen, um uns anzuschauen, was die Menschen im Alter eigentlich von den Robotern haben wollen.
Du hast dich jetzt im Laufe deiner Forschung viel mit dem Gedächtnis beschäftigt. Wo ist denn aktuell noch der Unterschied zwischen einem menschlichen Gehirn und einem Robotergehirn?
Eine Sache, die man sagen kann, ist, das eine verstehen wir und das andere noch nicht komplett. Beim Roboter wissen wir tatsächlich, was da drin passiert, weil wir haben das natürlich selber hergestellt, wir haben das selber programmiert. Beim menschlichen Gedächtnis und Gehirn ist noch nicht alles erforscht. Deshalb ist es auch schwierig zu sagen, was sind denn genau die Unterschiede. Solange wir noch nicht wissen, wie unser menschliches Gehirn und Gedächtnis funktioniert, können wir das auch nicht komplett beantworten.
Also Roboter sind keine Menschen?
Nein.
Die machen auch nicht selbstständig irgendwas, was sie nicht sollen?
Hoffentlich.
Hoffentlich. Davon gehen wir schwer aus. Dafür haben wir Forscherinnen und Forscher wie dich, damit die das auch sicherstellen, genau, dass die Roboter genau das tun, was sie sollen. Wie kann denn eine gute Symbiose zwischen Mensch und Roboter entstehen?
Definitiv so, dass der Roboter den Menschen unterstützt. Uns ist es sehr wichtig, dass der Roboter eben keine Jobs wegnimmt, die wir selber haben wollen, sondern dass der Roboter zum Beispiel Jobs übernimmt. Man nennt sie manchmal die 3D-Jobs, Dirty, Dangerous und Difficult. Das heißt, dass der Roboter das tut, was wir nicht tun wollen oder tun können. Beispiel Dekontaminierung. In der Dekontaminierung von alten Kernkraftwerken zum Beispiel ist es für uns viel zu gefährlich, dorthin zu gehen und Dinge aufzuräumen. Ein Roboter kann das, dem macht die Strahlung wenig aus. Aber diese Symbiose hat auch noch andere Aspekte. Also da geht es zum Beispiel dann auch darum, dass sich der Roboter sehr natürlich in unseren Alltag einfügt. Uns bringt es nichts, wenn wir jetzt einen Roboter haben, wo wir uns nachher an den Roboter anpassen müssen, wo wir unseren kompletten Alltag eigentlich ändern müssen, nur damit wir jetzt den Roboter irgendwie benutzen können, sondern der soll sich natürlich einfügen und uns behilflich sein.
Und deshalb schaut ihr auch immer ganz genau, was wollen Menschen von einem Roboter? Was stört sie? Was finden sie gut? Wo fügt er sich in Situationen wie Bibliothek, Kindergarten oder Pflegeheim gut ein?
Ganz genau, ganz genau.
Siehst du, und genau aus dem Grund glaube ich nämlich, Roboter müssen nicht unbedingt menschliche Mimik und Gestik haben. Die müssen nicht so sein, dass wir uns fast in sie verlieben oder eine persönliche Beziehung zu ihnen aufbauen. Ich glaube, Roboter sollen uns nicht den Mitmenschen ersetzen, aber ich glaube, die Roboter sollen uns assistieren, sie sollen uns unterstützen und sie sollen für uns da sein, damit unsere Mitmenschen hoffentlich mehr Zeit für uns haben.
Ja, definitiv, da würde ich komplett zustimmen.
Joanna, ich danke dir, dass du da warst.
Ja, schön, dass ich hier sein konnte.
Ich habe richtig viel gelernt. Dankeschön, das war ein tolles Gespräch.
Das freut mich. Ich fand's auch sehr schön.
Nachgefragt, ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.